Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich las letztlich einen interessanten Artikel. Da hieß es, dass die klassische Karriere, in der Sicherheit, Status und Gehalt die entscheidenden Kriterien waren, ausgedient hat. Eine groß angelegte Studie ergab, die Prioritäten der Arbeitnehmer haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Absolventen und qualifizierte Auszubildende von heute suchen immer mehr nach einem Job, der sinnstiftend ist und ihnen Erfüllung bringt. Insbesondere die Generation Y, das sind die, die zwischen Anfang der 80er und der späten 90er geboren wurden, sie vertreten diese Haltung. Dazu fand ich den Satz, Bedeutung ist das neue Geld. Natürlich ist die Sache anders, wenn man am Existenzminimum lebt und jeden Cent umdrehen muss. Aber wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind, dann ist es vielen Menschen immer wichtiger, dass ihr Leben Bedeutung hat, viel wichtiger als das, was sie verdienen. Wie ist es in Ihrem, in deinem Leben? Hat dein Leben Bedeutung? Weißt du am Ende des Tages, wofür du das gemacht hast, was du gemacht hast? Und das ist nicht nur eine Frage für einzelne Tage. Es ist eine Frage, die sich für das ganze Leben stellt. Wie wird es sein, wenn du weißt, mein Leben geht bald zu Ende? Wirst du dann zurückschauen und sagen, okay, war nicht alles gut, aber mein Leben hat doch eine Bedeutung gehabt? Oder wirst du sagen, ich habe mein Leben letztlich mit unwichtigen Dingen verplempert? Wie wir diese Frage beantworten, entscheidet sich jetzt. Entscheidet sich jetzt daran, welche Prioritäten wir setzen in unserem Leben. Und sagt vielleicht jemand, ach, ich würde ja gerne was Sinnvolles tun, aber ich bin so eine kleine Leuchte. Ich kann vielleicht hier mal jemandem helfen, in der Familie, in der Gemeinde oder was, aber doch nicht so viel. Kleine Dinge sind auch wichtig und können groß werden, große Auswirkungen haben. Aber selbst darüber hinaus möchte ich Ihnen und dir Mut machen, denk nicht zu klein von deinem Leben. Gott kann aus deinem Leben Großes machen, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst. Wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass Gott oft einzelne Menschen gebraucht hat, um Großes zu tun. Und einer von diesen Menschen, die Gott gebraucht hat, ist Gideon. Um den geht es jetzt in der Predigtreihe, die heute beginnt. Gideon war einer der Richter im Alten Testament. Nachdem die Israeliten in das Land Kanaan gekommen waren, gab es zunächst keinen König, sondern Gott berief unterschiedliche Personen. Was machten die? Die bewahrten den wahren Glauben, die sprachen Recht und die befreiten das Volk von Feinden. Man vermutet, dass die Zeit der Richter etwa um das Jahr 1375 vor Christus bis etwa um 1050 gedauert hat. So kommt man auf eine Gesamtzeit von etwa 325 Jahren. Und das alles wird beschrieben im Buch, wie der Name sagt, Richter. Dieses Buch ist wahrscheinlich in der Zeit so 1050 bis 1000 vor Christus entstanden. Der Verfasser wird nicht genannt. Die jüdische Überlieferung geht davon aus, dass es der Prophet Samuel gewesen ist. Und einer, wie gesagt, dieser Richter war Gideon. Vor seiner Berufung hören wir nichts von ihm. Er war kein berühmter Mann, nicht irgendwie besonders ausgebildet. Er war gerade dabei, Weizen zu dreschen, als Gott ihn ansprach. Also ein einfacher Arbeiter. Und diesen Gideon, der vielleicht auch gedacht hat, oh, was kann ich schon, was bin ich schon, diesen Gideon hat Gott gebraucht. Hat Großes aus seinem Leben gemacht. Und das kann uns Mut machen, dass das Gott auch bei uns tun kann. Und darum ist das das Motto der neuen Predigtreihe. Gott kann Großes aus deinem Leben machen. Wir schauen uns dabei drei Texte aus Richter 6 und 7 an. Heute lesen wir Richter 6, die Verse 25 bis 32. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, zu Gideon, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bring ein Brandopfer dar mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, was ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun, und tat es in der Nacht. Als ihn die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar bald niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man Gideon Jerubal, das heißt, Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Amen. Überschrift über diesen ersten Teil der Predigtreihe heute: Gott kann Klarheit schaffen durch dich. Gott kann Klarheit schaffen. Vier Dinge dazu. Das erste, der eindeutige Auftrag. Wir erfahren hier im ersten Vers unseres Textes von dem Altar Baals und dem Bild der Aschera. Der Name Baal steht für verschiedene Gottheiten, das waren meistens Wetter- oder Kriegsgötter. Und Baals Kulte waren Erntefeste, meist verbunden mit ausschweifenden Gelagen. Auch Menschenopfer und kultische Prostitution kamen vor. Und dieser Baalskult wurde von den Israeliten an verschiedenen Stellen übernommen. Immer wieder erfahren wir, wie die Propheten sich dagegen wandten. Die Aschera steht für kananäische Göttinnen der Liebe und des Krieges. Vielen Israeliten gefiel das, wie die Heiden neben dem männlichen Gott auch noch eine weibliche Gottheit zu haben. Aber, und das ist in der Bibel ganz eindeutig, die Verehrung solcher Gottheiten widerspricht dem ersten Gebot. Gott hat eindeutig gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, keine anderen Götter. Und darum bekommt Gideon einen eindeutigen Auftrag. Er soll die Bilder der falschen Götter zerstören und dann ein Altar für den Herrn bauen und ein Opfer darbringen. Gott möchte durch ihn die Klarheit im Glauben wiederherstellen. Wie ist unsere Situation heute? Wir haben keinen Baalskult mehr und keine Bilder der Aschera bei uns, aber mein Eindruck, es gibt Ähnliches auch bei uns. Wir haben in Deutschland einen bunten Markt der Religionen. Nicht nur, dass es Muslime, Buddhisten und Hinduisten und andere Religionen gibt. Es gibt auch viele esoterische und okkulte Gruppen, die sich immer weiter ausbreiten. In einer Befragung von etwa 400 Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren in ländlichen Gegenden in Rheinland-Pfalz kam schon vor Jahren heraus, jeder zweite Jugendliche übt die eine oder andere esoterische Praxis aus. Und im Krisenumfeld von Ukraine-Krieg, Corona und Inflation greifen Menschen verstärkt zu esoterischen Hilfsangeboten. Das berichten mehrere Beratungsstellen, sagt die Leiterin vom NRW-Familienministerium geförderten Verein Sekteninfo NRW, Sabine Riede. Ja, das erste Gebot ist doch heute ein Thema. Und nicht nur außerhalb der Kirche, auch innerhalb der Kirche. Jedes Jahr verfassen die evangelischen und katholischen Landeskirchen ein Grußwort zum Ramadan. Fragen wir, was hätte Gott wohl dazu gesagt, wenn die Priester Israels damals ein Grußwort zum Erntefest zu Ehren von Baal geschickt hätten? Ich glaube, die Antwort ist eindeutig. Auf dem Kirchentag vor 2 Jahren gab es eine Theateraufführung mit dem Titel Vulva Reloaded, ein starkes Stück für alle Geschlechter. Dazu heißt es, sie wird bedeckt, beschämt, besucht, bezwungen und besungen. Jetzt kommt sie selbst zu Wort und spricht ganz unverblümt. Ein humorvolles und berührendes Solo rund um den weiblichen Schoßraum. Das schließt sich nahtlos an den Workshop Vulvenmalen beim Dortmunder Kirchentag 2019 an. Da ist der Weg zu einer Fruchtbarkeitsgöttin nicht weit. Man kann auch fragen, ob der Kniefall der evangelischen Kirche vor der LGBTQ-Bewegung nicht auch religiöse Züge hat. Auf der Homepage unserer Westfälischen Landeskirche findet sich der Hinweis auf ein Papier der evangelischen Jugend der Westfälischen Landeskirche. Und da heißt es, unser Jugendverband stellt sich an die Seite der LSBTQ-Personen und engagiert sich für die Transformation unserer Gesellschaft. Gendersternchen geht es weiter. Gap und Doppelpunkt sollen den Raum eröffnen für Geschlecht jenseits von Mann und Frau. Also in meiner Bibel steht immer noch, dass Gott, der Schöpfer, der uns das erste Gebot gegeben hat, den Mann geschaffen hat als Mann und Frau. Was heißt das für uns? Haben wir den gleichen Auftrag wie Gideon? Sollen wir abreißen und umhauen? Also vielleicht auf den Kirchentag fahren, Veranstaltungen stören, alles kurz und klein schlagen? Und uns dann vielleicht noch auf die Tempelreinigung von Jesus berufen? Wenn das der Wille Gottes wäre, würden wir das im Neuen Testament lesen. Aber da steht nichts dergleichen. Schauen wir auf Paulus. Paulus war in Athen und er sah viele verschiedene Götterbilder. Und dann steht auch, dass er zornig wurde darüber. Aber es steht nicht da, dass er irgendetwas zerstört hätte. Also Gewalt ist keine Lösung. War es noch nie. Auch in der Kirchengeschichte nicht. Wir brauchen keine neuen Kreuzzüge. Aber was Paulus gemacht hat, dass er klar und deutlich mit den Athenern über Jesus geredet hat. Ja, er hat angeknüpft an ihre religiösen Vorstellungen, aber dann ganz eindeutig vom Gericht Gottes und von der Bekehrung gesprochen. Lest es nach, Apostelgeschichte 17. Das ist also der Weg für uns. Erstmal wahrnehmen, ja, was für Konkurrenzgötter gibt es? Wo wird Gottes Wort mit Füßen getreten? Dass wir eben nicht sagen, es ist egal, was einer glaubt oder nicht glaubt, oder es ist egal, oder wenn es von der Kirche kommt, dann wird es schon gut sein. Nein, dass wir das alles prüfen. Prüfe, das Gute behaltet, heißt die Jahreslosung. Und dass wir dann ganz eindeutig sagen, nur Jesus ist der Weg zu Gott. Nur er. Und dass wir auch klar Missstände benennen, auch in der Kirche. Da, wo sie den Glauben an Jesus mit anderen Göttern oder anderen Vorstellungen vermischt. Treten wir auch heute für das erste Gebot ein. Das ist Gottes eindeutiger Auftrag. So kann unser Leben wichtig werden, Bedeutung bekommen, vor Gott eine Würde bekommen, wenn wir eindeutig zu ihm stehen. So kann Gott ganz viel aus unserem Leben machen. Ein zweites, die schwierige Umsetzung. Gideon hat nicht gekniffen. Also er hat nicht nach dem Motto gehandelt, ich mache immer genau das Gegenteil von dem, was mir gesagt wird. Er hat tatsächlich das getan, was Gott wollte. Aber es ist ihm nicht leicht gefallen. Er wusste, das gibt richtig Ärger. Ärger von den Leuten in der Stadt. Ärger von der Verwandtschaft. Denn der Altar und das Bild der Aschera, um die es ging, standen ja auf dem Grundstück seines Vaters. Darum, so lesen wir es Vers 27, hat er das nicht tagsüber gemacht, sondern nachts. Da bekommen die Leute das nicht so gleich mit. Kann man fragen, war das falsch? Kleingläubig? Wir lesen nicht, dass Gott dem Gideon gesagt hat, du musst das am helllichten Tag machen. Nur dass er es machen sollte. Also insofern war das offensichtlich okay. Fragen wir wieder, was heißt das für uns? Zunächst, ja, auch wir müssen wissen, wir können richtig Ärger bekommen, wenn wir die Götterwelt unserer Tage in Frage stellen. Da ist man ganz schnell draußen. Da wird einem zum Beispiel vorgeworfen, du bist doch intolerant. Stimmt das? Sind Christen intolerant? Es kommt darauf an, wie man Toleranz versteht. Wenn Toleranz heißt, ja, du musst immer alles gut finden, was alle Leute sagen und glauben und tun, dann könnte man sagen, tatsächlich, Christen sind intolerant. Das Problem, dann sind aber alle Leute intolerant. Dann sind auch die Leute intolerant, die uns angreifen, wenn wir zu Jesus stehen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Interessant ist auch, dass kein gläubiger Muslim in diesem Sinne tolerant ist. Für Muslime ist völlig klar, Allah, wie am Koran dargestellt, ist der einzige und wahre Gott. Keine Diskussion. Toleranz aber im eigentlichen Sinne ist etwas anderes. Das Wort Toleranz ist abgeleitet vom lateinischen tolerare und das heißt so viel wie ertragen, erdulden. Toleranz heißt also eigentlich, ja, ich ertrage es, dass ein anderer eine andere Meinung hat. Ich versuche nicht mit Gewalt meine Meinung aufzuzwingen, aber das sticht da nicht aus, dass ich eine persönliche, klare Meinung habe. Insofern kann ich sehr wohl sagen, ja, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, niemand sonst, und dabei tolerant sein. Unsere Gesellschaft ist ja im Unterschied zum alten Israel auch kein Gottesstaat. Darum können wir für Religionsfreiheit eintreten. Aber wir müssen uns darauf einstellen, viele sehen das anders mit der Toleranz. Es kann eng werden, wenn wir uns klar zu Jesus bekennen. Nochmal, ist auch kein Fehler, dass Gideon dabei versucht hat, geschickt vorzugehen. Auch das ist wichtig, dass wir jetzt nicht Leute bewusst vor den Kopf stoßen, aber eben eine klare Meinung, eine biblische Meinung vertreten. Ein drittes, was daran anschließt, der unvermeidliche Widerstand. Dass Gideon nachts zu Werke gegangen ist, hat ihm letztlich nichts genützt. Am nächsten Morgen sehen alle, was passiert ist und fragen, wer hat das getan? Und es kommt raus, es war Gideon. Er soll sterben. Die Leute waren damals sehr tolerant allen Göttern gegenüber, aber da, wo einer diese Religionsvermischung in Frage stellte, war es vorbei mit der Toleranz. So wie heute. In vielen Ländern dieser Erde werden Christen verfolgt. Und diese Verfolgung ist eigentlich der biblische Normalfall. Paulus schreibt, alle, die fromm sein wollen, Jesus Christus, müssen Verfolgung erleiden. Alle. Ich habe den Eindruck, dass wir in Deutschland, Europa diesem biblischen Normalfall wieder näher kommen. Die Anerkennung von Christen, Gemeinden und Kirchen schwindet. Und wenn man dann noch mit Evangelikalen in Verbindung gebracht wird, dann ist es oft ganz vorbei. Evangelikal sein oder heute oft heißt es dann ultra-evangelikal oder erzevangelikal, das ist für viele gleichbedeutend mit rechtsradikal, populistisch oder Trump-Anhänger. Obwohl das für die allermeisten Evangelikalen in Deutschland wahrhaftig nicht zutrifft. Die Frage ist, sind wir dazu bereit, uns an den Pranger stellen zu lassen? Sind wir dazu bereit, zu Jesus und seinem Wort zu stehen, auch wenn uns das etwas kostet? Wären wir bereit, notfalls auch für unseren Glauben zu sterben? Wir klagen heute darüber, dass die Kirchen an Einfluss verlieren. Könnte es sein, dass einer der Gründe ist, dass die Kirche vielleicht zu harmlos geworden ist? Letztlich nichts mehr zu sagen hat, was man nicht woanders auch hört oder sieht? In der alten Kirche gab es den schönen Spruch, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Dass es damals Christen gab, die ihr Leben einsetzten für ihren Glauben, die sich umbringen ließen, weil sie Christen waren, weil sie zu Jesus standen, das war für andere etwas ungemein Überzeugendes. Da haben sie gesehen, was muss dieser Glaube kostbar sein, dass Christen dadurch deswegen alles riskieren. Ich habe das mal erlebt in einer ganz kleinen Variante, überhaupt nicht zu vergleichen mit richtigen Märtyrern, aber so in einer ganz kleinen Variante mal erlebt als Jugendlicher. Ich war auf einer Freizeit, keine christliche Freizeit wie CVM. Die meisten Teilnehmer waren nicht Christen, auch kirchlich schon, aber nicht, gut, die meisten waren nicht Christen. Ich habe eigentlich gar nicht viel über meinen Glauben gesprochen, aber ich habe morgens meine Bibel gelesen. Und das war schon zu viel. Haben einige mitbekommen und ich hatte ganz schnell einen Spitznamen, der hieß der Prediger. Und das war nicht freundlich gemeint, sondern dann haben die mich richtig fertig gemacht. Ich habe zum Beispiel mal Volleyball gespielt, eine Angabe vermasselt und dann sagte einer, versuch's doch mal mit Beten. War aber nicht freundlich gemeint. War keine schöne Zeit für mich. Aber dann, und das fand ich eine interessante Erfahrung, gegen Ende der Freizeit kam einer auf mich zu, natürlich nicht vor den anderen, sondern so, wo es keiner mitgekriegt hat, und sagte, so einen Glauben hätte ich auch gerne. Und da konnte ich mit ihm ins Gespräch kommen. Und so hat Gott gerade diese schwierige Situation gebraucht, um jemanden anzusprechen. Trauen wir uns also, offen zu Jesus zu stehen. Trauen wir uns, das zu sagen, dass er der einzige Weg zu Gott ist und andere Götter zu entlarven, außerhalb und innerhalb der Kirche. Und sagen wir offen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, auch wenn es Widerstände gibt. Ein viertes und letztes, die unerwartete Hilfe. Eigentlich war klar, Gideon muss sterben. Dann griff sein Vater ein, der Joasch. Er trat für seinen Sohn ein. Nicht, weil er selbst gegen Baal war. Der Altar Baals mit dem Bild der Aschera, den Gideon zerstört hatte, stand ja auf seinem Grundstück. Trotzdem ergriff er Partei für seinen Sohn. Für Gideon war das unerwartet. Zumindest wusste er nicht, ob sich sein Vater hinter ihn stellen würde. Sonst hätte er sich ja nicht vor seines Vaters Haus gefürchtet, wie wir in der Geschichte lesen. Gideons Vater argumentiert sehr geschickt. Er fragt die Leute, wollt ihr für Baal kämpfen? Und er droht ihnen mit Blutrache, wenn sie seinen Sohn umbringen. Und dann sagt er, dass Baal für sich selbst kämpfen soll. Das erinnert an die Geschichte von Elia, der das Volk herausgefordert hat, indem er einen Test mit ihnen gemacht hat. Nicht ein Test, da ging es darum, wer Feuer machen kann, ob Baal oder der wahre Gott, der Stärkere ist. Der Ausgang war klar. Joasch war offensichtlich ein einflussreicher Mann. Jedenfalls hören wir nichts mehr davon, dass die Leute irgendwie gegen Gideon vorgegangen sind. Im Gegenteil, er bekam sogar einen neuen Namen, der auf den Kampf mit Baal anspielt. Vielleicht war das sogar eine Art Ehrenname. Das gibt es in der Bibel immer wieder, dass unerwartet Hilfe kommt von Leuten, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Zum Beispiel das Volk Israel erfährt Hilfe von dem Perserkönig Kyros, als es in Babylonien in der Verbannung ist. Oder Paulus, er wurde ja von den Juden in der Apostelgeschichte verfolgt, die wollten ihn umbringen. Von wem bekommt er Hilfe? Wer beschützt ihn? Ausgerechnet die heidnischen Römer. Manchmal können wir das vielleicht auch erfahren, dass Gott auf ganz unerwartete Weise hilft. Und manchmal durch Leute, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Manche kennen den ehemaligen Jugendpfarrer Wilhelm Busch aus Essen und der hat gelernt in Tübingen bei einem Theologen Adolf Schlatter. Der bekam mal einen Ruf nach Berlin, also ihm war wichtig, die Bibel als Bibel, Gottes Wort ernst zu nehmen, aber die theologische Fakultät in Berlin war schon damals von einer bibelkritischen Theologie geprägt. So hatte Schlatter es nicht leicht. Aber ausgerechnet der profilierteste liberale Theologe, der damals in Berlin lehrte, Adolf von Harnack, ausgerechnet er begegnete ihm von Anfang an mit einer ungewöhnlichen Freundlichkeit und Offenheit. Also rechnen wir damit, dass Gott immer helfen kann, in allen Problemen, in allen Widerständen und manchmal ganz unerwartet von Leuten, mit denen wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Ich habe das persönlich auch schon erlebt. Wir sehen heute, Gott möchte uns, möchte sie, möchte dich gebrauchen, um Klarheit zu schaffen, um deutlich zu machen, sein Wort, sein Gebot gilt. Er ist allein der wahre Gott und niemand sonst. Das zu sagen, dafür zu leben, ist eine lohnende Aufgabe. Gideon ist uns ein Vorbild dafür. Bist du bereit dazu, dafür dein Leben zu geben? Lass uns beten. Lieber Herr, das möchtest du, dass wir uns für dich und dein Wort einsetzen, auch wenn das keinen Applaus bringt. Zeig uns, wie das konkret aussehen kann und gib uns Mut und Weisheit und Liebe dabei. Amen.
Wir wollen Fürbitte halten. Bei Gott gelten andere Maßstäbe als stark und zerbrechlich, als mächtig oder schwach. Gott lädt alle ohne Unterschied zu sich ein. So sind wir versammelt und verbunden mit Menschen in Not, für die wir jetzt beten und bitten, steh du ihnen bei. Für die Menschen in Pakistan und Indien, die bedroht sind von gewaltigen Regenfluten und die schon alles verloren haben. Und für die Helfer und Helferinnen vor Ort, rettender Gott, steh du ihnen bei. Für die Menschen in der Ukraine unter immer skrupelloseren Angriffen der russischen Truppen, für Politik und Diplomatie, die Gewalt und Zerstörung, Töten und Sterben beenden wollen und nach Wegen zu einem gerechten Frieden suchen. Gott des Friedens, steh du bei ihnen bei. Für die Menschen im Gazastreifen in Hungersnot und Angst vor den Angriffen der israelischen Armee, für alle, die unter dem Hamas-Terror und der Siedlergewalt leiden. Und für die vielen auf beiden Seiten und weltweit, die das alles stoppen könnten. Gott des Friedens, steh du ihnen bei. Für Christenmenschen und alle anderen, die in der Schöpfungszeit Tiere und Menschen in Gottes Schutz wissen und die selbst die Schöpfung besser bewahren wollen. Gott, Schöpfer der Welt, steh du ihnen bei. Für die jungen Frauen und Männer, auf die bald ein Fragebogen zukommt, eine Wehrpflicht oder ein anderer Pflichtdienst, für alle die, ihnen bei ihrer Entscheidung beistehen. Diener Gott, steh du ihnen bei. Für Menschen in Gesellschaft und Kirche, die für mehr Gerechtigkeit und Verständigung arbeiten, zwischen Armen und Reichen, zwischen Jungen und Alten, zwischen Frauen und Männern. Gerechter Gott, steh du ihnen bei. Du kennst die Menschen, lieber Vater, weil du sie alle liebst, ohne jeden Unterschied. Dankbar vertrauen wir sie und uns selbst deiner Güte an. Wir loben und preisen dich heute und alle Tage und bis in deine Ewigkeit. Amen. Und alles, was uns noch bewegt, fassen wir in dem Gebet zusammen, was du uns geschenkt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.